in der Warteschleife, wenn du hier anrufst, also dann kommt die Melodie verjazzt, glaube ich. Also
genau.
Total cool.
Und die habe ich auch hier als Vorspann.
Ja, sehr schön. So, jetzt
Hallo und willkommen beim Podcast der Oldenburgischen Landschaft. Hier erzählen Menschen aus dem Oldenburger Land über das Oldenburger Land, über ihre Traditionen, über Natur und vor allem über Kultur. Hinter der Oldenburgischen Landschaft stehen Landkreise, Gemeinden und Vereine als Mitglieder und Partner. Insgesamt haben wir etwa 900 Mitglieder. Die Menschen in unserem Einzugsgebiet leben zwischen Wangerooge und Damme, zwischen Delmenhorst und dem Saterland. Das sind rund 1 Million Menschen auf 5.724 Quadratkilometern. Wir sind Oldenburg, das Land. Menschen erzählen. Willkommen zur neuen Folge vom Podcast Menschen erzählen. Mein Name ist Sarah Siebert und heute geht es um das Thema Stiftung, beziehungsweise die LZO-Stiftung. Da habe ich zwei Gäste. Und weil wir alle drei geimpft sind, sind wir im Podcast-Studio, was fast eine Premiere ist, denn durch Corona mussten wir immer ausweichen, waren draußen und so weiter. Also Podcast-Studio wird hiermit offiziell eingeweiht und zwar mit meinen Gästen Herrn Mehnen und Herrn Nienaber von der LZO-Stiftung. Mich interessiert heute, was es bedeutet, eine Stiftung zu leiten, was eine Stiftung eigentlich genau macht, wo die herkommen, wo das Geld herkommt, was Sie mit dem Geld machen und warum. Mich interessiert auch, warum Sie das machen, wie Sie da eigentlich herangekommen sind. Und bin gespannt, was Sie mir so erzählen wollen. Als erstes, fangen Sie mal an, Herr
ja. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Vielen Dank, Frau Siebert, dass wir heute zu Gast sein dürfen. Mein Name ist Olaf Mehnen. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer der beiden LZO-Stiftungen und bin seit 21 Jahren bei der LZO, 52 Jahre alt und arbeite seit 2000 im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und habe zusammen mit Herrn Nienaber die Aufgabe, die Geschäfte der beiden LZO-Stiftungen zu führen. Es gibt zwei Stiftungen im Hause. Das ist einmal die Stiftung Kunst und Kultur und einmal die regionale Stiftung. Beide Stiftungen haben unterschiedliche Ausrichtungen.
Sie sind seit 20 Jahren bei der LZO, bei der Bank.
Richtig, genau.
Aber noch nicht bei der Stiftung. Also das.
Genau. Ich bin seit 2018 in die Stiftungsarbeit hineingekommen, weil das sehr gut zu meinem bisherigen Aufgabenfeld passte. Das Sponsoring, was ich auch weiterhin begleite, hat auch sehr viel mit dem Förderwesen zu tun. Und man hat auch mit den Institutionen im Oldenburger Land zu tun, sodass die Schnittmengen da waren. Und dann habe ich mich sehr gefreut, einer der Geschäftsführer der Stiftung werden zu dürfen.
Und wie sind Sie überhaupt in eine Bank gekommen? War das schon immer Ihr Wunsch?
Also ich muss sagen, ja, weil ich wollte von Anfang an so ein bisschen das Kaufmännische, aber auch so ein bisschen das Kreative, auch den Marketingbereich so ein bisschen miteinander verbinden. Hab auch ganz klassisch und anständig Sparkassenkaufmann gelernt. Hab dann in Göttingen studiert, Betriebswirtschaftslehre, so hieß das damals, als es noch keinen Bachelor und Master gab. Und habe dann aber auch im Hauptstudium Marketing vertieft und hatte dann die große Möglichkeit, hier in Oldenburg beides ein bisschen zusammenzubringen und habe dann entsprechend auch verschiedene Aufgaben in der LZO übernommen, immer im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Und so ist das jetzt eigentlich ein ganz guter Weg gewesen.
Okay. Kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück. Jetzt interessiert mich natürlich, wie sind Sie in die Stiftung gekommen? Auch über die Bank?
Ja, genau.
Also, wollten Sie schon immer in einer Stiftung arbeiten?
Das ist eine gute Frage. Die habe ich mir damals, als ich zur LZO gegangen bin, sicherlich noch nicht gestellt oder stellen können, weil ich gar nicht wusste, welche Arten von beruflichen Werdegängen es überhaupt gibt. Und vor allen Dingen auch das Thema Stiftung hat mich seinerzeit, ich will mal sagen, etwas weniger interessiert. Also mein Name ist Oliver Nienaber, ich bin jetzt 48 Jahre alt und arbeite seit 2001 bei der LZO. Bis zum Sommer 2019 war ich tätig in der LZO Filiale Ramsloh. Dort habe ich unterschiedliche Tätigkeiten wahrgenommen. Ich war unter anderem dort als Finanzierungsberater und Vermögensberater tätig, eine Zeit lang auch als Filialleiter, und habe in dieser Zeit in den letzten 20 Jahren unterschiedliche Weiterbildungsmaßnahmen vorgenommen. Das heißt, vor dieser Tätigkeit bei der LZO habe ich etwas ganz anderes gelernt, nämlich mal eine Ausbildung zum technischer Zeichner. Bin dann über Umwegen tatsächlich zur LZO gekommen und habe dann über bestimmte Qualifizierungslehrgänge am Ende meinen Betriebswirt gemacht in Hannover an der Sparkassenakademie und dann im Jahre 2015 noch mal ein Diplom an der Frankfurt School. So dass ich seit 2019 dann im Bereich Stiftung bin und nun auch Ihre Frage zu beantworten, ob ich das schon immer wollte. Das kann man nicht sagen, dass ich oder jein. Wie vorhin schon erwähnt, mir war nicht bewusst, was so eine Stiftung Arbeit macht oder überhaupt habe ich mich mit dem Thema vorher nicht befasst. Mhm. Es gab aber eine Ausschreibung bei uns im Hause, die ich ganz spannend fand und meine oder unsere Kollegin, die vorher diesen Job eben halt wahrgenommen hat, hat sich beruflich verändern wollen. Somit gab es eine interne Ausschreibung. Mhm. Dann habe ich mir das Ganze mal angeguckt, fand ich total spannend und habe mich erkundigt und am Ende darauf beworben. Und dann das Vertrauen bekommen, seit 2019 dann mit Herrn Mehn zusammen als Geschäftsführer unsere Stiftung zu betreuen.
Ich frage das deswegen extra, weil es oft ja so ist, dass man dann rückwirkend sagt, hätte ich das früher gewusst, wäre ich entweder einen anderen Weg gegangen oder wäre direkt da gegangen oder eben nicht. Also manchmal ist es interessant. Also es ist zum einen interessant, wenn man wirklich von Anfang an sagt, nö, Bank ist schon so die Richtung, finde ich cool. Aber auch wenn man dann einen anderen Weg geht. Warum sind Sie denn zum Beispiel vom technischen Zeichner dann weggekommen? Wissen Sie das noch?
Ja klar, sowas vergisst man nicht. Die Umstände waren damals so, dass dieser Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, so nicht mehr bestand. Aus bestimmten Gründen. Ich mich beruflich verändert habe und weitergezogen bin nach Bremen, dort in einem Planungsbüro gearbeitet habe und durch bestimmte Kontakte dann eben halt angesprochen wurde, ob ich mir auch vorstellen könnte, noch in meiner alten Heimat wieder zu arbeiten und dort dann am Ende den Weg dann zur Sparkasse gefunden, eigentlich nochmal mit 28 oder 29 war ich dann nochmal etwas ganz Neues anzufangen, was ich total spannend fand.
Ich glaube, technischer Zeichner ist auch ein Beruf, der so ein bisschen ausstirbt, oder? Ist es nicht, dass durch die Digitalisierung ganz viele Sachen nicht mehr per Hand gezeichnet werden? Oder
das gab es zu meiner Zeit schon, klar, aber heute gibt es CAD und diesen Beruf gibt es auch noch weiterhin, der ist immer noch, auch dieser Beruf ist immer noch spannend und genau, also den gibt es tatsächlich auch noch. Was auch viel Freude und Spaß gemacht hat. Aber seinerzeit war es eigentlich eher so die Sache, dass ich gerne wieder heimatnah arbeiten wollte.
Okay, sehr schön. Heimatnah. Sie kommen ja aus Friseute, also tiefstes Oldenburger Land oder Münsterland, je nachdem.
Genau, also geboren bin ich in Friseute, ich bin aber aufgewachsen im Saarland. Ich bin gebürtiger Saarländer und dort habe ich bis zum Jahre 2011 gelebt und bin dann nach Oldenburg gezogen, habe hier ein Haus erworben und lebe seit 10 Jahren nun hier in der Stadt Oldenburg.
Ja, sehr schön. Kommen wir später noch.
Gerne drauf zurück. Sie möchte ich nämlich gerne fragen, Sie kommen aus Esens, also aus Ostfriesland. Genau. War das schwierig, ins Oldenburger Land zu kommen? Es gibt ja diese angebliche Feindschaft zwischen den Ostfriesen und den Oldenburgern.
Ja, das kann ich auch nicht bestätigen. Ich muss ehrlich sagen, das war seinerzeit eine sehr, sehr leichte Überlegung für mich, hierher zu kommen. Ich kannte Oldenburg schon von vielen Besuchen am Wochenende. Der Weg ist ja nun nicht ganz so weit aus dem Ostfriesischen. Und die Stadt hat für mich die richtige Größe. Ich fühle mich hier sehr wohl und konnte dann sozusagen schon so ein bisschen, als ich dann 2000 hier anfing zu arbeiten, so ein bisschen auf das Gespür mich verlassen, was ich schon hatte, als ich dann in der Jugend Oldenburg mal besucht habe. Mhm.
Jetzt sollten wir vielleicht mal drauf kommen, was ist eine Stiftung, was macht eine Stiftung? Ganz allgemein.
Ja, bitte. Ja, okay, gut. Also wir haben ja schon gesagt, dass es um das Förderwesen geht und die Stiftung ist vom Prinzip her eine ganz einfache Sache. Der Stifter möchte sich langfristig für ein gemeinnütziges Projekt engagieren und gibt Vermögen in eine Stiftung. Und dieses Vermögen wird sicher und ertragreich angelegt. Und nur aus den Erträgen oder eventuell zusätzlichen Spenden werden dann diese gemeinnützigen Projekte verwirklicht. Ganz kurz jetzt auf den Punkt gebracht. Und das ist eben auch das Tolle an einer Stiftung. Man bindet sich, man legt sich fest, in der Regel unwiderruflich, und fördert dann, ja, gemeinnützige Projekte oder Zwecke, die am Ende ja der Allgemeinheit zugutekommen.
Das hat jetzt aber mit der Bank nichts zu tun, weil wir sind ja hier LZO-Stiftung und die LZO ist ja eigentlich als Bank bekannt und vielleicht sollte man mal ganz klären, dass das nicht das Geld der Bank ist zum Beispiel. Oder wie sind da jetzt die, wie wird das getrennt bzw. nicht getrennt?
Also ich kann ja ganz kurz noch was, also die LZO ist ja 1786 gegründet worden von Peter Friedrich Ludwig und Herr Nienaber und ich haben auch schon mal in die Gründungsurkunde reingeschaut und auch da ist schon davon die Rede, sich gesellschaftlich zu engagieren. Etwaige Vorteile, so hieß es damals, zum Besten der Armut auszugeben, also den Kampf gegen die Armut seinerzeit zu bestreiten. Und auch das ist im Prinzip auch heute noch gültig, sich gesellschaftlich zu engagieren. Und das ist für die LZO letztendlich seit 1786 eine Selbstverständlichkeit.
Aber Sie geben nicht das Geld der Bank aus, ja, oder?
Genau, das tun wir nicht. Also,
wenn ich jetzt mein LZO-Konto in Sicherheit wiegen will, möchte ich gerne wissen, ob wir das ausgeben oder nicht.
Genau, also Jermaine hat es ja gerade schon erwähnt, wie die Stiftung oder was ist überhaupt eine Stiftung und das Kapital, das Stiftungskapital. Dafür brauchen Sie ja jemanden, der Ihnen das gibt. In diesem Fall ist es bei der LZO so, dass wir verschiedene Stiftungen haben und das Kapital in verschiedenen Stiftungen geflossen ist bei uns im Hause. Vielleicht darf ich ganz kurz erzählen, wie wir strukturiert aufgestellt sind. Genau, das macht das, glaube ich, das Ganze ein bisschen einfacher. Also man spricht immer, wenn man von Stiftungen redet, im Regelfall vom rechtsfähigen Stiftungen. Das heißt, wir im Hause haben zwei, nämlich einmal die Stiftung Kunst und Kultur, die wir 1986 gegründet haben. Das ist auch so ein bisschen federführend. Herr Mehn, seine Stiftung. Die Verantwortung für diese Stiftung ist überwiegend, natürlich bei uns beiden, aber federführend bei Herrn Olaf Mehn, während wir die regionale Stiftung haben, die wir 2006 gegründet haben. Und das sind beides rechtsfähige Stiftungen, aber unter der regionalen Stiftung haben wir noch weitere Stiftungen, nämlich Treuhandstiftungen und Kundenstiftungsfonds. Das bedeutet, diese Treuhandstiftung haben wir seinerzeit gegründet, nämlich die LZO hat gesagt, ich gebe ein bestimmtes Kapital zur Verfügung und dieses Kapital sind in 8 Treuhandstiftungen geflossen, nämlich 8 Treuhandstiftungen deshalb, weil das 8 Träger sind bei uns im Hause. Also die LZO gehört ja niemandem, ist keine Aktiengesellschaft in dem Sinne, sondern eben halt besteht aus diesen 8 Trägern und dafür haben wir eigene Stiftungen gegründet. Das Geld ist also seinerzeit von der LZO geflossen, aber es gehört nicht mehr der LZO, sondern das Geld ist nun für die Ewigkeit in diesen Stiftungen.
Genau. Und die Erträge kommen durch Aktiengeschäft zustande oder wo kommt der Gewinn her sozusagen, aus dem dann die Projekte gefördert werden?
Als erstes müssen wir das Geld natürlich sicher anlegen und natürlich auch ertragsreich. Das ist gerade in dieser Phase eine große Herausforderung. Natürlich gibt es dort bestimmte Richtlinien und Gesetze wie Stiftungsrecht. Es gibt ein Landesrecht, ein Bundesrecht und so weiter. Also das niedersächsische Landesrecht sagt im Stiftungswesen, dass wir maximal 30% in Aktien anlegen dürfen und eine große Streuung dafür brauchen. Also dem kommen wir natürlich nach. Wir haben eigene Anlagerichtlinien bei uns im Hause. Das heißt, wir haben auch das Know-how im Hause. Wir haben ja bei uns im Hause Private Banking. Im Hause meine ich jetzt im Hause der LZO. Wir müssen mal darauf achten, wir haben immer zwei Hüte ein, brauchen, nämlich einmal den Hut der LZO und einmal natürlich
der Stiftungen. In diesem Fall ist es so, dass wir Anlagerichtlinien haben und durch eben halt Ausschüttung von Dividenden und so weiter versuchen eben halt das Geld, was wir in den Stiftungen haben, ertragsreich anzulegen. Also es funktioniert, es ist eine große Herausforderung, aber wir kommen, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren das mit unseren Kollegen relativ ganz gut hinbekommen. Ja.
Also mal angenommen, ich würde ein Musikfestival organisieren und möchte jetzt Geld dafür haben natürlich. Dann kann ich zu Ihnen kommen, also mal zu Herrn Min, ne, und sage, hallo, ich hätte gern Geld. Was muss ich machen? Was sind die Voraussetzungen oder muss ich einen Antrag ausfüllen?
Genau. Also wir haben Antragsformulare, die dem Antragsteller helfen, sein Projekt erstmal kurz vorzustellen und einen Finanzierungsplan mit einzureichen und sich selbst ein bisschen zu strukturieren. Mhm. Wann geht es los? Worum geht es? Dass wir eine Grundlage haben, aufgrund derer wir einfach wissen, worum es geht, wann es losgehen soll. Also es darf auch noch nicht begonnen haben, als Beispiel. Wir brauchen einen Verein oder eine Einrichtung, die sich dieses Musikfestival ausdenkt.
Also keine Privatpersonen.
Genau, richtig, genau. Also es gibt einfach ein paar Kriterien, die wir uns einfach angucken und dann mit Hilfe dieses Antrages sehen, okay, das passt in die regionale Stiftung, das passt in die Stiftung Kunst und Kultur. Und dann treten wir auch relativ schnell mit dem Antragsteller in Kontakt und sind schon in dieser frühen Phase im Austausch miteinander, denn das hilft beiden Seiten, sich vielleicht kennenzulernen, wenn es ein neuer Antragsteller ist, oder besser zu verstehen, worum es ganz konkret geht.
Und gibt es auch eine Höchstgrenze? Also könnte ich mein komplettes Festival beantragen oder sagen Sie, oh nee, nur ein Drittel oder Prozent?
Also es gibt keine ganz konkrete Prozentzahl, aber Vollfinanzierung machen wir nicht. Da ist es immer so, dem Finanzierungsplan zu entnehmen, dass es in der Regel sich auf verschiedene oder auf mehrere Förderer, teilweise aber auch auf die Kommune, in der das Festival stattfindet, ein Stück weit verteilt, so dass wir dann am Ende, so ist es eigentlich die Regel, in einer Reihe von Förderern stehen, die dazu beitragen, es möglich zu machen.
Erwarten Sie eine Gegenleistung, sage ich mal? Also üblich ist ja, dass man das Logo aufdruckt, aber gibt es vielleicht noch was anderes?
Genau, es ist im Stiftungsrecht ist es so, dass es keine Gegenleistung eingefordert werden darf von unserer Seite her. Natürlich stellen wir gerne unser Logo zur Verfügung, was auch häufig eingesetzt wird. Und wir gucken uns das Projekt natürlich auch genau an, begleiten das von vorne, also vom Anfang an bis zum Ende.
Können Sie mir da auch reinreden? Wenn Sie sagen, nee, die Band will ich nicht.
Das machen wir nicht. Also Sie stellen ja ein Projekt, wir bekommen eine Projektbeschreibung, schauen uns das Gesamte an, haben die eine oder andere Rückfrage vielleicht mal. Mhm. Wichtig ist natürlich, dass die Gemeinnützigkeit vorliegt. Das sind so Kriterien, die wir haben möchten. Ein Freistellungsbescheid vom Finanzamt, all diese Dinge. Das ist ja technisch sauber, ist der Antrag. Aber letztendlich sind Sie dafür verantwortlich. Und Herr Mehn sagt es immer so schön, wir sind der Geldgeber. Aber die Arbeit macht dann der Förderer.
Die Arbeit habe ich, alles klar, in meinem fiktiven.
Also das ist eine unserer ganz großen Vorgaben, dass wir inhaltlich nicht keinen Einfluss nehmen. Das ist auch, finde ich, ganz wichtig, denn die Kreativität ist vor Ort und die ist auch gut vorhanden. Und das Projekt als solches, das steht dann für sich.
Und wie verträgt sich das dann mit dem Stiftungszweck sozusagen? Also es gibt ja sozusagen immer was, eine vorgeschriebene Richtung oder ein Thema. Ja. Und wie wird das dann sozusagen in Einklang gebracht?
Also das hatte ich ja gerade zu Anfang gesagt, die Stiftung ist ja eine Konstruktion, in der man eben in der Regel für sehr, sehr lange, im Prinzip für ewig, sich bekennt. Man schreibt eine Satzung auf, wenn man eine Stiftung gründet, und bevor man diese Satzung unterschrieben hat, darf man sich ganz viel überlegen und ist sehr frei. Nachdem man die Satzung unterschrieben hat, ist man nicht mehr frei. Dann hat man sich festgelegt. Und da gucken wir rein. Da gibt es dann Stiftungszwecke, die entsprechend aufgeschrieben sind. Und daran orientieren wir uns. Die sind natürlich entsprechend der Stiftung jeweils unterschiedlich. Und wenn es um Kunst und Kultur geht, dann ist das Musik, Literatur, Theater. Oder eben auch die Einrichtungen, die diese Kulturwerte leben oder eben entsprechend auch vorhalten. Also ganz, ganz konkret, Museumsdorf Kloppenburg ist eine Einrichtung im Oldenburger Land, das passt. Das Museumsdorf Kloppenburg möchte eine neue Ausstellung präsentieren und die Nachkriegszeit ein Stück weit präsentieren. Und da gab es ein ganz tolles Projekt, bei dem ein Tante-Emma-Laden rekonstruiert und original wieder aufgebaut wurde. Und das ist dann so ein klassischer Antrag, wo dann die Stiftung Kunst und Kultur gefördert hat und dazu beiträgt mit anderen Partnern, dass das realisiert wird.
Ja, sehr schön. Jetzt hatte ich zwei Fragen gleichzeitig. Die erste ist, mein Musikfestival findet nicht statt, Corona oder so. Wollen Sie das Geld wiederhaben? Also ich habe die Musiker schon bezahlt und die sind mit dem Geld weg. Also ich versuche jetzt ein fiktives Projekt aufzuziehen.
Also grundsätzlich hat man ja einen Finanzierungsplan eingereicht und bestimmte Kosten sind entstanden. Die haben Sie schon bezahlt und die müssen Sie bezahlen. Und aus bestimmten Gründen, Sie haben gerade ein Beispiel genannt, Corona, fällt jetzt diese Veranstaltung aus oder wird verschoben oder wie auch immer. Dann sagen wir, okay, das ist passiert, da können Sie nichts für und da wollen wir auch nicht das Geld zurückhaben, das ist klar. Sollten aber noch bestimmte Kosten nicht entstanden sein, zahlen wir eben halt nicht die vollständige Summe aus, sondern den Anteil, den Sie eben halt schon gebraucht.
Genau, das wäre ja auch noch eine interessante Frage, wird das Geld voraus oder erst hinterher bezahlt? Also ich stelle den Antrag und dann kriege ich das Geld nach dem Projekt, wenn es stattgefunden hat, oder sozusagen um das Projekt durchführen lassen?
Ja, genau. Also es gibt unterschiedliche Projekte eben halt in ihrer Gestaltung. Ich sag mal so, klassisch haben wir häufig auch Vereine, die ein Projekt starten, wo es um eine Anschaffung geht. Die fangen an, das dann diese Anschaffung zu besorgen und gleichzeitig rufen sie die Fördermittel dann ab, sodass wir denen dann die Fördermittel schon sozusagen ja während des Projektes zur Verfügung stellen. Und genauso ist es bei größeren Projekten, wie Herr Mehn es gerade schon gesagt hat. Also während der Projektphase entstehen ja dann eben halt auch die Kosten und dann können die Mittel abgerufen werden. Im Übrigen, wir zahlen im Großen und Ganzen immer gleich auch dann die 100% aus und erhalten dann in naher Zukunft eben halt einen Verwendungsnachweis, quasi also eine Bestätigung, dass die Mittel auch dafür eingesetzt wurden.
Das klingt nach einer Arbeit, bei der man viel Kontakt zu den Projektpartnern und Partnerinnen hat, auch einfach viel im Austausch steht. Wie sieht denn mal so ein typischer Arbeitstag aus? Also sind Sie den ganzen Tag unterwegs von Projekt zu Projekt oder ist es mehr ein Bürojob, wo Sie viel telefonieren? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das Schöne an dem Job ist, dass es eine Mischung ist aus dem direkten Austausch, der jetzt gerade erst wieder so richtig beginnt, aber eben auch in der Pandemie über digitale oder übers Telefon stattfand. Es ist dadurch, dass die LZO ein verlässlicher Partner ist und auch die Stiftung der LZO verlässliche Partner sind, so, dass wir viele Einrichtungen, viele Menschen schon kennen. Aber es gehört dazu, sich auszutauschen und miteinander zu reden. Der formale Ablauf gehört aber selbstverständlich auch dazu. Also ich bin nicht nur unterwegs, aber ich sitze auch nicht nur am Schreibtisch und finde das auch eine ganz, ganz wohltuende Mischung, dass man auch das Oldenburger Land ja ein Stück weit kennenlernt. Von Nordenham bis Damme, von Delmorst bis ins Saterland sind tatsächlich eben auch unsere Förderpartner engagiert und sich mit denen zu unterhalten beziehungsweise die Projekte kennenzulernen, gehört dann am Ende auch mit dazu.
Ich glaube, ich will noch mal kurz fragen, sind Sie jetzt irgendwie der Chef?
Nee, genau.
Geschäftsführer? Wir sind beide Geschäftsführer beider Stiftungen.
Genau, also ganz kurz, Kunst und Kultur ist so ein bisschen die kleinste Einheit bei uns, was die Stiftung angeht. Dann haben wir noch das Sponsoring, was relativ hoch ist. Und das macht Herr Mehn ausschließlich alleine. Ich wiederum bin für die regionalen Stiftungen und für die ganzen Treuhandstiftungen, Kundenstiftungsfonds, Kundengespräch und so weiter, Buchführung etc., Jahresabschlusserstellung verantwortlich. Also wir sind auf einer Augenhöhe, sind beide Geschäftspartner und sprechen über jeden Antrag und über jede Besonderheit sprechen wir uns ab.
Gibt's noch mehr? Sind Sie nur zu zweit für die Stiftung oder gibt's noch?
Ja, genau, für die Stiftung sind nur in Anführungsstrichen wir zwei. Wir haben aber noch andere Fördertöpfe und im Förderwesen sozusagen im Vorstand. genau, im Förderwesenbereich der LZO gibt es drei Personen, nämlich uns beiden, nämlich einmal Sponsoring und Stiftung, nur Stiftung, und dann gibt es aber auch noch andere Fördertöpfe, wie das Sparen und Gewinnen bei der LZO. Das macht unsere Kollegin Frau Becker.
Okay, gut. Also Sie kommen morgens ins Büro und dann?
Ja, im Regelfall habe ich mir natürlich was vorgenommen für diesen Tag. Es ist ja sehr umfangreich, also über die Vermögensverwaltung. Wir hatten es vorhin kurz gesprochen. Die ganze Vermögensmasse muss ja auch sicher angelegt werden. Wir müssen schauen, wie sind wir da unterwegs, welche Veränderungen gibt es gegebenenfalls. Aber auch die klassische Unternehmensführung, wie eine Buchführung zu machen, Steuerwesen, also Einkommensteuererklärung zu erstellen und so weiter, gehört natürlich dazu. Gerade die Buchführung bei unseren ganz vielen Anträgen, einfach mal als Zahl, also wir haben im letzten Jahr allein in den Stiftungen über 500.000 Euro ausgegeben und knapp 200 Anträge bearbeitet. Also da gehört ja auch eine Menge dazu, ja. Den ganzen Schriftverkehr, die Abstimmung und so weiter, von der Beantragung bis zur Auszahlung und Erhalt der Zuwendung und so weiter und so fort. Man kann sagen, man erhält eigentlich fast jeden Tag mindestens ein, zwei neue Anträge. Da unser Geschäftsgebiet so groß ist, erhalten wir da relativ viele, die wir auch ganz kurzfristig dann prüfen und gegebenenfalls dann vorbereiten wollen für unsere Stiftungsratssitzung. Auch das ist ein Thema. Es finden immer wieder Stiftungsratssitzungen statt, die in dem letzten Jahr auch zum Teil ausgefallen sind. Da mussten wir Umlaufbeschlüsse erstellen und so weiter und so fort. Also das ist natürlich, jeder Tag ist anders. Wir erhalten natürlich auch viele Anrufe, viele E-Mails. Und wir können auch gut mitgestalten. Jetzt gibt es gerade Stiftungsrechtsreformen, die im letzten Jahr verabschiedet wurden. Das heißt, auch da schauen wir unsere Satzung an. Wir haben verschiedene Kundenstiftungen. Wir sprechen also mit Kunden. Das heißt, unsere Berater sprechen das Thema Stiftung in ihren Gesprächen mit den Kunden an und holen uns dann sozusagen als Expertise dazu. Das heißt, auch das ist ein Teil meiner Aufgabe, dass ich mit Kunden spreche über die Gründung von Kundenstiftungsfonds. Also jeder Tag ist anders und es gibt natürlich immer temporär immer etwas zu erledigen. Gerade zum Jahresabschluss zum Jahresende müssen die Jahresabschlüsse erstellt werden. Und dann haben wir natürlich auch noch unsere Gremiensitzungen, unsere Arbeiten, unsere Kuratoriumsitzungen, Vorstandssitzungen und so weiter und so fort.
Genau. Der Stiftungsrat entscheidet, an wen das Geld geht, oder sind das nur Sie beide? Setzt nicht zusammen, jojo, nö. Oder wie ist die Auswahl sozusagen? Oder? Ja. Ja, genau. Wenn die Kriterien erfüllt sind, das hatten wir gerade schon, aber. Ja,
genau. Ne? Wir haben 8 Träger, wie vorhin erwähnt, 8 Treuhandstiftungen, und dort haben wir einen Stiftungsrat, bestehend aus 4 Personen, 2 von der LZO und eben 2 vom Landkreis bestimmte Personen, die in diesem Stiftungsrat sitzen. Die erhalten sozusagen von uns die Anträge, die wir vorher technisch geprüft haben, die wir eingeschätzt haben, wo wir eine Empfehlung aussprechen, die wiederum prüfen das, schauen, ist das etwas für Ihren Landkreis, finden Sie die Anträge gut, geben uns wiederum eine Empfehlung zurück, und am Ende sind wir uns da immer einig und werden dann eben halt die Förderzusagen verteilen.
Aber dieses dieses örtliche Miteinander über den Stiftungsrat ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich vor Ort austauscht. Wir haben auch schon vieles im Blick, aber wenn die Kolleginnen und Kollegen in der Stadt Delmos oder im Landkreis Ammerland vor Ort über ihre Arbeit im Stiftungsrat uns helfen, dann fließt das auch nochmal in die Entscheidung mit ein, und so kommen wir eigentlich immer am Ende zu guten Entscheidungen.
Sie hatten gerade schon Zahlen genannt, aber vielleicht können Sie auch noch so ein bisschen eine Übersicht geben, welcher Art sind so die Anträge? Sind das dann Musikfestivals oder eher kleine Ausstellungen oder größere Ausstellungen? Oder
vielleicht unterteilen wir das einfach mal, dass du Kunst und Kultur mal kurz vorstellst und ich dann die regional.
Also die Stiftung Kunst und Kultur erhält in der Regel Anträge von Vereinen, Institutionen, Museen, aber auch den Kommunen hat in den Bereichen, die ich vorhin schon erwähnt hatte, oder fördert in den Bereichen, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Mhm. Und das ist oder das kann in der Regel eine Ausstellung sein, die gefördert wird, aber das kann auch ein Bildhauersymposion, was dieses Jahr in Hude stattgefunden hat, sein, wo internationale Künstler aus Frankreich, Italien und Polen zusammen mit ihren deutschen Kollegen, ich fand das ganz faszinierend, aus Holz, aus einem Baumstamm innerhalb von einer Woche sehr beeindruckende Kunstwerke geschaffen haben.
Habe ich auch schon mal gesehen.
Das ist einmal Kunst und Kultur. Bei der regionalen Stiftung ist es eben halt so, dass wir ganz viele kleine Vereine auch haben oder Sportvereine, Tennisvereine oder eben einfach ein Schützenverein, die uns eben halt Anträge stellen. Meistens sind es Anschaffungen, ich sag mal, bis 5.000 Euro. Mhm. Und es ist eine einmalige Anschaffung, die getätigt wird für einen Kindergarten, der ein Spielgerüst haben möchte. Oder eben halt ein Schulmuseum, das neue Schränke gebrauchen kann. Oder wir hatten jetzt vor kurzem einen Antragsteller aus dem Landkreis Cloppenburg und jetzt neuerdings aus Bad Zwischenahn, die einen Verein gegründet haben, um eine Rikscha anzuschaffen, die mit dieser Rikscha eben halt ältere Menschen befördern möchten. Also alles unterschiedlich und häufig sind das so Antragssummen zwischen 1.000 und 4.000 Euro.
Also so laufende Anschaffungen oder wie nennt man das?
Eine Dauerförderung.
Dauerförderung gibt's nicht, genau. Also ich kann nicht jedes Jahr kommen und sagen, jetzt brauche ich wieder ein Regal oder die Miete dieses Jahr ist wieder fällig.
Nee, genau. Also unser Ziel ist es schon breit aufgestellt zu sein. Wir wollen also ganz viele Institutionen und Vereine erreichen. Sicherlich, wir haben einen bestimmten Etat pro Treuhandstiftung, der auch, ich glaube, da können wir auch stolz drauf sein, relativ gut ist in den letzten Jahren, nicht nur aufgrund unserer Anlagepolitik, weil wir auch eben halt Spenden dazu bekommen haben. Und somit haben wir unsere Etats in den letzten Jahren etwas nach oben fahren können. Und somit haben wir auch mehr Anträge oder können mehr Zuwendungen oder Anträge bearbeiten. Von der Seite her ist also unser Ziel, da auch sehr breit aufgeteilt oder breit aufgestellt zu sein und viele unterschiedliche Vereine auch zu erreichen. Heißt also, eine Dauerförderung schließen wir aus, das sagt auch unsere Satzung. Sicherlich gibt es jemanden, der es versucht und das sehen wir auch. Wir dokumentieren natürlich alles, haben unsere Plattform da und können zurückgucken, welcher Verein oder welche Institution hat wann welche Förderung erhalten.
Also auch so Wiederholungsprojekte. Ich mache alle 2 Jahre mein Musikfestival.
Ja, da gibt es, genau, also es kommt auf den Antragsteller an und vor allen Dingen auf das Projekt. Und es gibt bestimmte Projekte, die wir auch bereit sind, alle 2 Jahre zu fördern.
Ah ja, okay.
Genau, aber in der Regel so.
Also ich spreche am besten mit Ihnen und überzeuge Sie
persönlich. Genau, das sowieso, das ist immer das Wichtigste. Ich glaube, wir sind da beide ganz unkompliziert. Wir sagen, nehmen Sie einen Hörer in der Hand, schicken Sie uns eine E-Mail, rufen Sie uns an. Ganz einfach, wir wollen gerne mit den Antragsteller sprechen und häufig finden wir auch eine Lösung, vielleicht nicht in diesem Jahr, aber dann vielleicht im nächsten Jahr.
Einen Antrag zu stellen, dazu muss man ja, ich sag mal, so ein Amtsdeutsch schon ein bisschen können. Also das wäre ja schon mal so eine erste Hürde vielleicht. Ja. Haben Sie sowas auf dem Schirm?
Also es gibt ein Antragsformular bei uns im Hause, der meines Erachtens relativ einfach ist. Aber wenn man den zum ersten Mal sich anguckt, doch manchmal ein bisschen kompliziert ist, das merken wir dann bei dem Antragsteller, der dann doch mal anruft und fragt, Mensch, ich weiß gar nicht, was in Zeile B oder C ausfüllen muss. Also am Ende kann es formlos sein, man kann eine E-Mail schicken, man kann einfach kurz sein Projekt vorstellen, sagen, wie ist der Finanzierungsplan. Und dann erhalten wir diese E-Mail und wenn wir merken, da fehlt etwas oder es ist nicht verständlich, dann rufen wir an. Mhm. Also von relativ einfach, sage ich immer, wir haben auch unsere Internetseiten, die man natürlich, wo sie den Antrag finden und gerade unsere Seite www.lzo/Förderer ist relativ einfach, da müssen Sie nur Ihre persönlichen Daten eingeben, eine kurze Projektbeschreibung und einen Finanzierungsplan und das war's.
Aber ein Satz noch dazu, also es ist kein Problem, uns anzusprechen, Punkt 1, es ist dann auch noch nie ein Antrag gescheitert, wenn man jetzt nicht genau weiß, was in die Zeile oder in jene Zeile kommt. Das ist auch Teil unserer Arbeit, dass wir bei der bei der Beantragung auch schon zur Seite stehen, sodass also dann die verschiedensten Projekte über die Fördervereine als Beispiel mal beantragt und dann auch eine Zusage bekommen können.
Sehr schön, danke.
Also da hat noch keiner wieder aufgelegt, ja. Sagen wir es mal so.
Okay, danke schön. Warum sind Stiftungen so wichtig?
Ich finde persönlich, Stiftungen sind sehr wichtig, weil sie sich über eine Stiftung festlegen und sich bekennen und nicht jedes Jahr die Meinung ändern können, sondern über eine Stiftung einen Zweck fest vorgeben, ein Vermögen in diese Stiftung hineingeben und Mittel zur Verfügung haben, die, und so sind über 90% aller Stiftungen organisiert, das Allgemeinwohl im Blick haben und gemeinnützige Zwecke im Blick haben. Und dadurch ist die Rechtsform der Stiftung, auch wenn es Stiftungen, ich weiß es nicht, über 500 Jahre gibt, auch heute noch sehr modern und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Einrichtung.
Ich habe gerade gedacht, vielleicht machen wir nochmal so ein Beispiel. Ich bin jetzt, ich bin reich.
Sie sagen, Sie sind Vermögen in Ihrem Fall. Sie sagen, Sie möchten für die Musik, haben Sie etwas übrig. Sie wollen Musikfestivals dauerhaft fördern. Das können Sie in zwei Arten machen. Nämlich einmal können Sie eine Stiftung von Gründen zu Lebzeiten oder nach dem Tod. Im Regelfall ist es bei unseren Kunden das Motiv eher so nach dem Tod, dass Sie sagen...
Mein Erbe.
Genau. Die sagen, Mensch, ich habe vielleicht keine Erben oder keine regulären Erben. Ich möchte das Geld zusammenhalten und als Gesamtheit wirken lassen. Sie wollen der Gesellschaft was zurückgeben. Das sind alles so Kundenmotive, die sagen, sie wollen etwas für die Ewigkeit schaffen oder was Gutes tun, Verantwortung übernehmen, Vorbild sein. All diese Kundenmotive gibt.
Mein Name soll nicht vergessen werden.
Ihr Name soll nicht vergessen. Ja, ist auch ganz wichtig. Ich bin da ein großer Freund von und sage immer, derjenige, der eine Stiftung gründet, der darf auch namentlich erwähnt werden. Und das ist natürlich freiwillig, das kann man gestalten. Also im Prinzip ist es so, dass wir gemeinsam das Gespräch suchen, uns anhören, was wollen Sie überhaupt? Und das Ganze dann am Ende, wenn Sie sagen, ja, ich möchte es, als Beispiel jetzt doch zu Lebzeiten, dann machen wir natürlich einen privatrechtlichen Vertrag, der geprüft ist, den Sie unterschreiben dürfen. Und am Ende steht da nämlich genau geschrieben, welchen Zweck und wie die Stiftung heißen soll, für welchen Zweck. Und vor allen Dingen natürlich, welche Mittel wollen Sie zur Verfügung stellen. Nämlich am Ende müssen wir ja diese Mittel treuhänderisch verwalten und da das bestmögliche an Rendite rausholen, um eben halt den Zweck zu erfüllen.
Ich kann dann aber auch nicht mehr mitreden. Also ich bin ja jetzt noch jung, finde ich, und gebe Ihnen meine Millionen und finde aber, ne, dieses Musikfestival finde ich doof. Das wird jetzt aus dem Vertrag oder im Vertrag meinetwegen festgelegt.
Sie haben natürlich die Möglichkeit, eine rechtsfähige Stiftung zu gründen. Das würden Sie nicht bei uns dann im Hause machen, sondern direkt bei einem Notar. Mhm. Und dann können Sie natürlich sagen, ich möchte mitsprechen. Ich sage mal, das ist so ein bisschen vergleichbar wie im Vereinsleben. Sie brauchen einen Vorstand dafür. Sie müssen sich jährlich zusammensetzen. Sie müssen eine Buchführung führen und so weiter und so fort. Und da haben Sie natürlich Mitspracherecht. Entscheiden Sie sich aber für diesen Weg, das zu sagen, das ist mir doch zu viel Stiftungsarbeit und wer weiß, was in 10, 15, 20 Jahre ist, das möchte ich lieber abgeben, in professionelle Händen geben. Als Beispiel, dann übernehmen wir das sozusagen, diese Arbeit und würden quasi das Geld eben halt.
Und vielleicht sage ich, ach, mein Name ist mir jetzt doch nicht so wichtig, mir ist es wichtiger, dass mehr Geld für Kunst und Kultur ausgegeben werden. Dann kann ich einfach was dazugeben?
Genau, die Möglichkeit besteht aus. Sie können sagen, ich habe gesehen, Sie haben schon über 20 Kundenstiftungen von, da ist etwas bei, was mich interessiert, was ich spannend finde. Und da können Sie natürlich zustiften.
Ich würde trotzdem noch mal ein bisschen, ich würde gerne noch mal ein bisschen zum Anfang zurück. Ich habe nämlich gedacht, als wir so über Ihre Lebensläufe gesprochen haben, im Kulturbereich ist es oft so, dass sich Dinge ergeben und man hat nie vor, das zu werden, was man jetzt ist. Also gerade die Gäste, die ich bisher hatte, die sind da immer irgendwie so reingerutscht, weil sie vielleicht jemanden kannten oder irgendwo was stattfand. Sie sind ja jetzt irgendwie eine komplett andere Branche, ein ganz anderer Bereich und bei Ihnen war das jetzt zielstrebig. Sie haben immer gesagt, jo, ich möchte gerne in die Bank und sind dann da so straight durch, sag ich mal.
Ja, aber ich möchte schon, und das war von Anfang an auch so ein bisschen das Ziel, dieses Kreative nicht ganz aus dem Blick verlieren. Und das Interesse für Kunst und Kultur war auch schon immer da. Und da konnte ich das also im Förderwesen eigentlich ganz gut miteinander verbinden.
Das würde ich nämlich gerne noch ein bisschen hervorheben, dass man, obwohl man so erstmal sowas wie Bank oder BWL macht, dass es ja nicht nur mit Zahlen zu tun haben muss, sondern dass es immer noch so Bereiche, Nischenmöglichkeiten gibt, kreativ zu werden an ihrer Stelle.
Ja, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass gerade die LZO und auch alle Sparkassen sich ja engagieren und gesellschaftlich engagieren. Und dann kommt man ganz automatisch mit Menschen, mit Museen, mit Projekten in Kontakt und lernt so, finde ich, auch seine eigene Heimat sehr gut und auch ein Stück weit besser kennen. Und das miteinander verbinden zu können, das gelingt über die Stiftungsarbeit regelmäßig.
Kann man dann auch von als Studienabgänger sagen, Mensch, ich möchte in eine Stiftung? Also kann man da auch so direkt hin sich bewerben oder gibt es da vielleicht noch ein paar andere Wege hinzukommen in die Stiftungsarbeit? Wie sehen Sie das?
Also es ist ja eine sehr umfangreiche Arbeit dort. Ich glaube, erstmal muss es ja auch diese Stelle geben, die gibt es ja nicht so häufig. Wenn wir die LZO anschauen, dann gibt es eigentlich ja nur anderthalb Stellen, was Stiftung angeht, und das im großen Geschäftsgebiet. Und erstmal muss es natürlich so eine Stelle irgendwo ausgeschrieben sein. Aber ich glaube schon, dass man direkt auch nach dem Studium so einen Job aufnehmen kann.
Was müsste ich dann studieren?
Es gibt Fortbildungen.
Ja, genau. Häufig sind es ja, so war es bei mir oder bei uns jetzt eben halt so, dass wir spezielle Fortbildungen in der Sparkassenorganisation besucht haben und haben eine Ausbildung zum Stiftungsmanager dann gemacht. Mhm. Aber da ist es natürlich schon wichtig, dass man auch vielleicht vorher eine Bankausbildung hatte oder Betriebswirtschaft studiert hat. Weil es eben halt nicht nur um diese reinen Förderanträge geht, sondern da geht es um Gesetze, um Richtlinien. Das muss man verstehen können, das muss man beherrschen können, das muss man anwenden können. Steuerrecht muss man ein bisschen beherrschen können, zumindest auch verstehen können. Und das sind so Dinge, die ganz wichtig sind. Gerade auch unsere Anlagepolitik, wenn wir darüber sprechen, im Aktienbereich unterwegs zu sein. Was ist eine Aktie überhaupt? Wie funktioniert das Ganze? Was ist ein Fonds? Wie lege ich das an? Unsere Anlagerichtlinien finde ich nicht kompliziert, aber sie sind komplex. Und das muss man verstehen können. Und da brauche ich ein bestimmtes, fundiertes Wissen. Mhm. Also daher sicherlich nach einem Betriebsstudium sicherlich möglich, sowas aufzunehmen. Mhm. Ja.
Ja, das ist ja schon mal interessant. Danke. Was kann man damit noch machen? Also so mit Ihren Berufswegen, meinen Sie, man könnte noch mal in eine andere Richtung weitergehen? Also man kann das ja so schlecht planen. Aber ist das jetzt was, wo Sie sagen, nö, jetzt muss ich bis zum Ende meines Lebens Stiftungsmanagement betreiben? Oder wie sehen Sie Ihre Möglichkeiten?
Ja, also die uns anvertrauten Stiftungen führen wir eigentlich in allen Belangen wie ein eigenes Unternehmen. Das muss man mal, oder das sehen wir eben halt so. Und ich sag mal, das ist, welches Unternehmen ich führe, ist am Ende ja auch egal, weil es sind viele Punkte, die ich da berücksichtigen muss. Und daher bin ich der Meinung, dass wir in unserer Funktion, die wir heute machen, auch etwas anderes machen könnten, weil auch hier ist unternehmerisches Denken gefragt. Von der Seite könnte man sicherlich was anderes machen. Aber ich glaube, da sind wir beiden uns einig. Wir wollen gar nichts anderes machen, weil wir das Gefühl haben, oder ich zumindest das Gefühl habe, eines der schönsten Berufe zu haben. Und gerade das auch dann bei der großen Sparkasse hier vor Ort, was uns so viel Freude macht. Ich glaube, das merkt man dann auch, wenn man Kontakt zu uns hat. Und wir da beide, glaube ich, so sind wir uns einig, dass auch die nächsten 10 Jahre, solange wir es dürfen und das auch vernünftig machen.
Ich wollte Sie jetzt auch nicht irgendwie abwerben quasi. Ja. Nein, aber der Aspekt mit Unternehmensführung, das fand ich jetzt interessant, dass man sagt, okay, also wenn ich jetzt Bock hätte, könnte ich auch noch sowas machen.
sicherlich kann man das.
Ja, und welchen Weg man einschlägt, muss jeder für sich entscheiden. Für mich ist die Aufgabe ganz wichtig und die ist eine sehr erfüllende Aufgabe, Gutes zu tun in den verschiedensten Bereichen im Oldenburger Land.
Wo ist denn der schönste Ort im Oldenburger Land?
Sind wir schon bei der?
Ich dachte nur gerade, das passt gerade so gut. Also ich denke, kommen wir jetzt zum Ende dieses Podcasts und Sie haben schon vorhin gesagt, wie schön das Oldenburger Land ist und jetzt möchte ich aber, also Sie, Herr Mehnen, haben gerade gesagt, wie schön das Oldenburger Land ist. Jetzt möchte ich gerne wissen, wo ist es denn am allerschönsten im Oldenburger Land? Und ich bitte um einen einzigen Ort, den wir hier auf unserer Landkarte anpinnen können.
Das ist wirklich schwierig für mich, weil der schönste Ort für mich ist auf meinem Fahrrad unterwegs im Oldenburger Land. Haben Sie da auch einen Pin für? Ich habe aber ein paar wunderschöne Punkte, die ich jetzt erst vor kurzem gefahren bin und wo ich dann immer wieder weiß, wie schön es ist. Der Leuer Kirchweg zum Beispiel Richtung Schlosspark in Rastede, das ist ein sehr, sehr schöner Weg, oder eine Tour durch die Wesermarsch mit einer Station an dem Melkhus in Fuchsberg, oder aber auch durch das Fehnemoor am Küstenkanal. Das sind richtig schöne Orte und die kann man in der Regel auch sehr, sehr gut mit dem Fahrrad erreichen.
Von der Stadt Oldenburg aus.
Manchmal nehmen wir auch erst das Auto, haben die Fahrräder hinten drauf und starten dann vor Ort, aber meist starten wir in der Stadt Oldenburg.
Und Sie, Herr Nienawa, wo ist es für Sie am schönsten?
Der Ort ist, ich glaube, heute schon 2 oder 3 Mal genannt worden. Und daher, ich komme aus dem Saarland, ich bin dort aufgewachsen, ich habe da fast 40 Jahre oder über 40 Jahre gelebt. Und ich finde gerade das Saarland mit allen seinen Facetten, mit der Sprache, aber auch mit dem Vereinsleben und vor allen Dingen das Saarländer Moor mit dem vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt immer noch so ein bisschen als mein schönster Ort im Oldenburger Land. Das ist meine Heimat und da bin ich groß geworden und daher favorisiere ich immer noch das Saarland.
Ihre Heimat, wie definiert sich das, außer über den Ort des Moores? Was bedeutet Heimat für Sie?
Ja, was bedeutet Heimat für mich? Sicherlich meine Eltern auch im Elternhaus, die noch beide leben und im Saarland in Schallel wohnen, dort zu besuchen. Und ganz viele Erinnerungen. Erinnerungen an meiner Jugend, die geprägt waren von vielen Aktivitäten, ob das sportliche Aktivitäten waren oder aber auch gesellschaftliche Aktivitäten, ob es ein Schützenfest oder ein Dorffest war, aber auch mit meiner Clique, mit den Jungs, viel Blödsinn gemacht, das gehört dazu, aber auch viel gefeiert, viel organisiert, Feste organisiert, all das sind so Dinge, das ist Heimat, da bin ich gerne. Und natürlich auch noch die immer noch bestehenden guten, wertschätzenden Freundschaften und sozialen Kontakte, die sind mir einfach wichtig und daher die pflege ich und die schätze ich und genieße ich. Und daher ist immer noch das Saarland, der Ort Scharre, meine Heimat.
Okay, danke schön. Und für Sie?
Für mich ist Heimat, wie sagt man hier so schön, Oldenburg und umzu. Mhm. Heimat ist für mich der Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich auskenne und wo mir Land und Leute vertraut sind.
Und um diese Heimat zu bewahren, also das Oldenburger Land, sind in der Zukunft ja einige Herausforderungen zu erwarten, wie zum Beispiel Klimawandel. Wie bereiten Sie sich vor, beziehungsweise was tun Sie, um dieses Land lebenswert zu erhalten?
Also ich versuche mich, soweit es geht, es gelingt nicht immer, aber ich versuche mich schon verantwortungsbewusst zu verhalten. Ich persönlich bin seit fast 20 Jahren Vegetarier, fahre sehr viel Fahrrad, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, kaufe gerne vor Ort auf den Wochenmärkten ein und versuche so ein Stück weit beizutragen, bewusst und auch verantwortungsbewusst mit der Ressource, die mich umgibt, umzugehen.
Dankeschön. Und Sie?
Ja, also ich bin am Wochenende bin ich häufig eben halt bei meiner Lebensgefährtin, die in Eidelstedt wohnt, nicht im Oldenburger Land ist das richtig gesagt, Oldenburger Land, ja, Entschuldigung. Also die nicht im Oldenburger Land lebt, aber im Landkreis Diepholz, sehr ländlich geprägt das Ganze. Dort haben wir ein etwas größeres Grundstück, wo wir gemeinsam jetzt auch das erste Mal Gemüse angebaut haben. Sicherlich auch mit der Corona-Zeit zu tun gehabt hat, aber da ein bisschen was ausprobiert haben. Also auch so ein bisschen nachhaltig zu leben und das selbst mal auszuprobieren, was meines Erachtens auch ein ganz toller Erfolg war oder ist, wir heute noch davon zehren können. Also solche Kleinigkeiten. Ich versuche immer auch bewusster einzukaufen, mehr zu gucken, regionale Produkte zu kaufen, mich auch etwas anders zu bewegen. Ich bin viel Fahrer, was Autofahren angeht, und versuche hier und da doch mal das Fahrrad zu nutzen oder aber auch mal bestimmte Wege eben halt zu Fuß abzulaufen. Mhm. Aber das ist so das, was ich dazu beitragen kann.
Ich würde gerne nochmal eine vierte Frage anschließen. Meinen Sie, das reicht?
Also erstens ist es, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, oder dass es jedem bewusst ist. Es sind viele Kleinigkeiten. Ich glaube, es fängt schon an, alltäglich, wenn ich morgens dusche, muss ich 5 Minuten duschen oder dusche ich jetzt doch nur noch 2 Minuten? Wie ist mein Weg zur Arbeit? Kann ich doch das Auto mal stehen lassen? Wie ist es beim Einkaufen? Muss ich alles einzeln kaufen in Plastik oder kaufe ich Gemüse ein, was lose herumliegt, was vielleicht mal 1 Euro teurer ist, aber am Ende vielleicht doch umweltschonender ist?
Ich meine das gar nicht persönlich, sondern ich frage mich das immer wieder. Reicht es, wenn ich persönlich darauf achte, was ich konsumiere und wie ich mich fortbewege? Reicht das angesichts des Klimawandels, der meiner Meinung nach immer akuter wird? Und ich selber versuche auch, meinen Konsum einzuschränken oder bewusster zu handeln, regional zu kaufen und sowas. Aber an einigen Punkten denke ich, nein, das reicht nicht. Selbst wenn es ganz Deutschland macht, glaube ich, reicht es vielleicht nicht.
Ich würde aber sagen, wichtig ist, dass immer mehr sich dessen bewusst sind und versuchen, danach zu handeln, weil dann werden es immer mehr und immer mehr. Ob das am Ende reicht, das weiß ich nicht. Wichtig ist, dass man bei sich anfängt, weil das hat man ein Stück weit im Blick und auch im Griff. Und das ist der Anfang. Und je mehr sich so verhalten, desto besser. Ob es reicht, weiß ich nicht.
Naja, sicherlich ist da ein Stück weit auch die Politik gefragt.
Ich finde, Corona hat ja auch ziemlich viel gezeigt, was möglich ist an Veränderungen, aber leider eben auch, wie schnell die wieder rückgängig zu machen sind. Ne? Das ist, aber andererseits, wo Sie das gerade sagten, Sie sind vegan oder Vegetarier? Vegetarier. Ich weiß nicht, wie alt sind Sie?
52.
Ja gut, ich bin 43. Aber als ich so, keine Ahnung, 20 war, da gab es fast keine Vegetarier in meinem Kreis. Vielleicht so eine. Ne? Und die stach dann immer raus und musste sich mal ihr eigenes Essen mitnehmen und sowas. Und heutzutage gibt es in jedem Supermarkt vegane Wurst und sowas. Also ich glaube, da hat sich schon viel geändert. Und ich glaube, dass es auch wirklich darauf zurückzuführen, dass eben Menschen anders konsumieren oder bewusster konsumieren. Ja. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay.
Ja, aber am Ende stehen wir alle unter Druck, ne? Also wenn man das sieht, was hier um uns passiert, ne? Also guckt in die Umwelteinflüsse ein. Und daher, also jetzt mal unabhängig jetzt hiervon, ne? Aber genau, aber das ist ja unsere Klimaziele zu erreichen und so weiter, also das ist ja alles schon eine Herausforderung.
Ja, aber das Problem ist ja, der Klimawandel ist schon da. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt nochmal schnell überlegen können, was machen wir, sondern er ist da. Wir haben schon die Folgen. Wir können jetzt nur noch sozusagen auf diesem Status versuchen zu bleiben.
Ja. Alleine die Erkenntnis ist ja noch nicht bei jedem angekommen.
Nee. Hier bei der letzten Überschwemmung da in Ahrweiler in der Ecke hieß es ja auch, das ist jetzt ein Weckruf. Nee, wach, müssen wir schon lange sein. Genau. Das ist jetzt die Tatsache sozusagen, das Ergebnis.
Genau.
Naja. Okay, werden wir nicht klären. Ich glaube, es ist alles gesagt.
Ja.
Vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Vielen Dank.
Für Ihren Besuch hier. Ja, auch vielen Dank von meiner Seite oder von unserer Seite. Das hat Spaß gemacht, das war interessant. Ja, gerne wieder.
Liebe Zuhörenden, mit dieser Folge endet die erste Staffel von Menschen erzählen. Vielen Dank fürs Zuhören. Die zweite Staffel folgt schon bald. Seid gespannt.